Die Redaktion des Spiegels hat letztes Jahr zu Ostern eine Umfrage mal wieder in Auftrag gegeben. Da ging es über Glaubensüberzeugungen der Menschen in Deutschland. Und eine der Fragen war: Glauben Sie, dass der Teufel existiert? 29% der Katholiken haben das bejaht. 29%. 26% der Protestanten und sogar 18% der Konfessionslosen. Insgesamt vom Durchschnitt her waren es 26% der Bevölkerung, also ein Viertel, gut ein Viertel, glauben, dass der Teufel existiert. Die anderen drei Viertel sehen das etwas anders. Wie ist es denn mit uns? Dass jemand in einen Gottesdienst geht, lässt noch lange nicht Aufschluss darüber geben, welche Glaubensüberzeugungen er hat. Und ob er, wenn er bei seiner stillen Zeit über Satan und den Teufel liest, ob er wirklich davon ausgeht, dass das eine reale Persönlichkeit ist, die hier beschrieben wird. Glauben wir an die Existenz Satans? Für Jesus und sein Umfeld zur damaligen Zeit war das eine Frage, die sich überhaupt gar nicht gestellt hat. Für die Menschen der damaligen Zeit war das klar. Natürlich. Sie wurden vielleicht nicht tagtäglich, aber immer wieder im Alltag mit dem Wirken des Teufels konfrontiert. Natürlich waren er und sein böses Wirken real. Und der heutige Text der Predigt führt uns hinein in solch eine dramatische Situation, die uns aber vor allem für uns zugleich noch etwas anderes deutlich aufzeigen wird, nämlich wer zu Jesus gehört, der braucht den Teufel nicht zu fürchten. Er muss ihn nicht negieren, er sollte ihn schon für wahr halten, aber er braucht ihn nicht zu fürchten. Der Text, den wir heute betrachten, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 11, die Verse 14 bis 28. Wir sind ja weiter dabei, der König und sein Königreich, und wir wollen diesen Abschnitt erst einmal lesen und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Und Jesus trieb einen Dämon aus und dieser war stumm. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, dass der Stumme redete. Und die Volksmengen verwunderten sich. Einige aber von ihnen sagten: Durch Beelzebul, den Fürsten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber begehrten, um ihn zu versuchen, von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus mit Haus entzweit, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Weil ihr sagt, dass ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe. Wenn ich aber durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt vor. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Letzte jenes Menschen wird schlimmer als das Erste. Es geschah aber, als er dies sagte, dass eine gewisse Frau aus der Volksmenge ihre Stimme erhob und zu ihm sprach: Glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, vielmehr glückselig die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge Jesus uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Die allumfassende Macht und Herrschaft des Königs, so habe ich mal diese Predigt überschrieben. Und wir starten gleich in den ersten Unterpunkt. Diese allumfassende Macht und Herrschaft des Königs wird angezweifelt und geleugnet. Das lesen wir in den Versen 14 bis 16. Gleich zu Beginn unseres Textes berichtet Lukas, dass Jesus einen Dämon, einen bösen Geist, aus einem Menschen austrieb. Dieser hatte unter anderem zur Stummheit des Menschen geführt, doch sogleich konnte er wieder reden und mit seiner Umwelt auf ganz normale Art kommunizieren. Halleluja, preist den Herrn, würde man doch rufen mögen. Und erwarten, dass auch jetzt eine ähnliche Reaktion von den Menschen um Jesus und diesen geheilten Menschen herum passiert. Nun, es heißt von einigen, dass sie wirklich verwundert waren über dieses machtvolle Zeichen Jesu. Austreibung von Dämonen gehörte mit Heilungswundern zu Jesu Wirken unter der Verkündigung des Evangeliums und des Anbrechens des Reiches Gottes. Damit griff er direkt innerhalb der geistlichen Welt in den vermeintlichen Machtbereich Satans ein. Und die Botschaft durch dieses Zeichen war eigentlich relativ klar. Der wahre Herr der Welt, der wahre König, tritt jetzt seine Herrschaft an und befreit all die, die Sklaven waren, von Satan, von Sünde und vom Tod. Doch die Freude währt an dieser Stelle nur sehr kurz. Und über den Geheilten erfahren wir überhaupt nichts mehr. Dafür spitzt sich nun der Konflikt zwischen Jesus auf der einen Seite und den Pharisäern und Schriftgelehrten auf der anderen Seite zu. Sie sind zwar hier in unserem Text nicht genannt, aber die Paralleltexte in Markus 3 und Matthäus 12 beziehen sich ganz klar auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hier mit Jesus in einen Disput einsteigen. In einem dieser beiden Texte, ich glaube Matthäus 12 ist es, da wird sogar die Aussage getroffen: Jesus hat den Beelzebub. Er ist selber besessen. Soweit geht die Formulierung in unserem Text nicht. Übrigens ist der Begriff Beelzebub, die Herkunft ist umstritten. Aber für das Judentum der damaligen Zeit war es klar, dass mit dieser Bezeichnung der Oberste, der Fürst, der Herrscher der Dämonen gemeint war. Und sie sagen jetzt zu Jesus: Ja, Moment mal gerade. Kein Wunder, was du hier gemacht hast. Beelzebub hat dir die Macht dazu gegeben. In der Kraft Beelzebuls hast du diesen Dämonen ausgetrieben. Merken wir, was sie damit eigentlich sagen? Sie diffamieren Jesus komplett in seinem Tun. Sie sagen im Grunde genommen: Du dienst Satan. Und wir merken an dieser Stelle, das ist in Matthäus 12 etwas klarer formuliert, dass sich hier die Situation so zuspitzt und eben der beharrliche Unglauben thematisiert wird und an dieser Stelle auch irgendwo, ich sag's mal ein bisschen flapsig, der Zug für die Pharisäer und Schriftgelehrten abgefahren ist. Eine andere Gruppe, zumindest kann man das aus diesem Text hier so erkennen, fordert ihn zu einem weiteren Beweis seiner Macht auf. Diese Antwort darauf greift Jesus dann in Vers 29 auf, ist nicht mehr Teil unseres Textes, da wird wahrscheinlich Rudi nächste Woche kurz drauf eingehen. Aber auch hier war es im Grunde genommen der Versuch, Jesus auf die Probe zu stellen oder ihm eine Falle zu stellen. Sie wollten ein Zeichen aus dem Himmel. Da fragt man sich doch, welche Einschätzung des gerade geschehenen Wunders hier vorliegt. Was war denn das, was sie gerade erlebt haben, wenn sie jetzt ein Zeichen vom Himmel haben wollen? Aber was der Text nicht zeigt, keine Reaktion der Freude, keine Reaktion des Dankes, keine Reaktion der Anbetung eines gewaltigen Gottes, der dort einen Menschen versklavt in der Finsternis herausgerettet hat. Es mag auch zugleich ihr mangelndes Mitgefühl mit den Besessenen und Geplagten ihrer Zeit sein. Jesu allumfassende Macht und seine Herrschaft wird hier in aller Klarheit negiert, angezweifelt, geleugnet. Dabei bestätigt gerade sie das Kommen seines Reiches. Solche Zeichen, nicht nur dieses Zeichen, sondern Jesus hat ja viele andere Zeichen getan, waren immer wieder Hinweise darauf. Leute, klingelt da nicht das Alte Testament in euren Ohren? Was hier passiert, wir haben eben das Lied gesungen, ja? Blinde sehen wieder, Lahme gehen wieder, Tote werden auferweckt. Das, was die Propheten geweissagt haben über den Messias, es erfüllt sich vor euren Augen. Selbst Johannes dem Täufer wird das berichtet, als er im Gefängnis war und anfing zu zweifeln und seine Jünger zu Jesus schickten: Herr, bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und er schickt sie zurück: Sagt doch Johannes, was ihr seht. Und dann werden diese Dinge wieder aufgelistet. Was haben die Menschen hier, was hat sich hier vor ihren Augen erfüllt? Sie wollten es nicht wahrhaben. Fast nach dem Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Im Folgenden zeigt Jesus ihnen die Widersprüchlichkeit ihrer Aussage auf. Nun, wenn sie recht hätten mit der Aussage, dann hätte doch Satans Machtbereich überhaupt keinen Bestand. Er würde ja gegen sich selber und seine eigenen Interessen ankämpfen. Wenn er jetzt anfangen würde, Leute, die dämonisch besessen sind, zu befreien. Und zudem stellen sie damit die Austreibungspraxis ihrer eigenen Söhne in Frage. Oder, was auch eine Möglichkeit wäre, sie müssen sich ganz drastische Heuchelei vorwerfen lassen. Jesus fragt: Durch wen, mit welcher Kraft oder mit welcher Vollmacht treiben denn eigentlich eure Söhne, und damit waren die Söhne der Pharisäer gemeint, die Dämonen aus? Die Frage steht im Raum. Er bekommt ja an dieser Stelle keine Antwort. Aber diese Söhne werden ihre Richter sein und das Urteil fällen. Matthew Henry schreibt an dieser Stelle in seinem Kommentar Folgendes: Es ist eine grobe Heuchelei, wenn wir bei denen, die uns tadeln, das verurteilen, was wir bei denen loben, die uns schmeicheln. Kann das nicht sein, dass wir manchmal in unserem eigenen Leben auch so umgehen? Das gleiche Verhalten wird bei den einen kritisiert, weil es nämlich uns angreift, weil wir getadelt werden, und bei den anderen, weil uns Honig um den Mund geschmiert wird, freuen wir uns, loben. Und dann kommt die Schlüsselaussage, und die hat es in sich. Jesus sagt nämlich oder fragt im Grunde genommen, Leute, überlegt mal, was bleibt eigentlich die Alternative in unserer Diskussion gerade? Und dann sagt er Vers 20, wenn wir da nochmal reingehen. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, also wenn das andere eigentlich gar nicht sein kann, gar keinen Sinn macht, und ich durch den Finger Gottes diesen Menschen geheilt habe. Was sagt er? So ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Dann ist Gottes Reich angebrochen. Und was heißt das für euch? Was bedeutet das jetzt für euch? Vor welche Herausforderung stellt diese Anfrage die Menschen? Ein Finger Gottes genügt. Dieses Bildwort soll wahrscheinlich die Vollmacht Jesu unterstreichen. Jesus musste keine speziellen Zeremonien oder Handlungen vollbringen, wie sie wahrscheinlich bei diesen anderen jüdischen Exorzisten angewandt wurden, um Dämonen auszutreiben. Ein Wort genügt, um Heerscharen von Dämonen aus einem Menschen auszutreiben. Welche Macht hat unser Herr? Und da glauben wir manchmal, er ist überfordert mit den Sorgen und Nöten unseres Herzens, mit den Dingen, die uns belasten, mit denen du vielleicht heute Morgen hier hingekommen bist. Glaub mir, das ist für Jesus kein Problem. Und diese Last ist für Jesus auch nicht zu klein, so nach dem Motto, ach komm, das ist Kinderkram, da kümmere ich mich überhaupt nicht drum. Wir sollten in jedem Fall bei all unseren Nöten, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Sorgen und Ängsten uns zu Jesus hinwenden und seiner allumfassenden Macht vertrauen. Also, wenn das wahr ist, dann ist eine neue Zeit angebrochen. Dann ist Gottes Reich angebrochen durch das Kommen Jesu in diese Welt. Seine Zeichen, sie geben ganz deutlich Zeugnis davon. Aber wenn das so ist, dann sollten doch Menschen anfangen, umzukehren, statt zu widerstehen und zu widersprechen. Dann sollten Menschen beginnen, Gott für seine Güte, seine Rettung und für seine freisetzende Gnade zu loben. Aber es geschieht zumindest hier nicht. Wo wird in deinem Leben sichtbar, dass Gottes Reich angebrochen ist? Wie reagierst du darauf? Wir stehen ja in der Folgezeit. Wir stehen sogar schon nach Tod und Auferstehung Jesu. Es ist nicht unwichtig, sich diese Frage hin und wieder zu stellen. Wie wird in deinem Leben sichtbar, dass Gottes Reich angebrochen ist, dass dieser auferstandene Herr und König in deinem Leben regiert? Ein weiteres. Seine allumfassende Macht und Herrschaft lädt zum Glauben und zu einem Herrschaftswechsel ein. Wir lesen nun kurze Gleichnisreden, die Jesus gebraucht, um die Folgen seiner Vollmacht für seine Herrschaft aufzuzeigen, aber auch zugleich einzuladen zum Glauben und damit verbunden zu einem Herrschaftswechsel. Das erste, was er nennt, dieses Bild von einem starken und gut bewaffneten Person. Ja, und diese Person, sagt er, natürlich kann das Haus, das Hab und Gut gut bewachen. Da kommt keiner ran. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind vorhanden. Da ist jemand, der ist stark, der ist gut ausgerüstet. Kein Problem. Wenn aber ein Stärkerer kommt, dann schreibt Jesus oder sagt Jesus, wird er entwaffnet und ausgeplündert. Was will Jesus mit dieser Gleichnisrede sagen? Ist eigentlich vom Text zusammen relativ deutlich. Da mag ja jemand sein, der eine vermeintliche Machtposition besitzt, Satan. Und es macht sich deutlich, wie er von Menschen Besitz nimmt und sie quält und belastet. Und dann kommt ein Stärkerer, Jesus. Und nun wird dieser Teufel, der Satan, ausgeplündert, entwaffnet und ausgeplündert. Und die Menschen, die ihm dienen mussten, die seine Sklaven waren, die werden als Beute genommen. Nun kommt Jesus und überwindet ihn und raubt ihn aus. Auch hier könnten die Menschen damals, zumindest die Schriftgelehrten und Pharisäer, eigentlich müsste so, wie das so aufploppt auf unseren Handys, ne? So Jesaja 49, 24, 25. Sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden oder sollten rechtmäßig Gefangene entkommen? Ja, so spricht der Herr, auch die Gefangenen des Helden werden ihm entrissen werden und die Beute des Gewaltigen wird entkommen. Und ich werde den bekämpfen, der dich bekämpft, und ich werde deine Kinder retten. Oder 53 aus dem berühmten Text, den Philippus dem Äthiopier versucht auszulegen. Da heißt es in Vers 12, darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Zwei Stellen, die zumindest ansatzweise auf das, was Jesus hier beschreibt, aufmerksam machen vom Alten Testament her. Grundsätzlich ist das, was Jesus hier erwähnt, geschehen durch seinen Tod und seine Auferstehung, die zu dem Zeitpunkt ja noch ausstand. Aber wir schauen ja auf dieses Ereignis zurück. Paulus hat in seinem Brief an die Kolosser darüber geschrieben in Kapitel 2. Wenn wir da mal kurz reingehen, die Verse 13 bis 15. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Die Grundlage ist am Kreuz gelegt worden. Aber natürlich, jetzt gilt es, und auch das galt damals auch schon den Menschen, sich dem Gott Israels zuzuwenden. Und für uns bedeutet das, uns Jesus zuzuwenden und von ihm Rettung und Hoffnung zu erwarten. Und in der Folge geschieht es immer wieder neu, was Jesus hier beschreibt, wenn nämlich Gott Menschen aus dem Herrschaftsbereich Satans rettet. Und auch da könnte man nochmal aus dem Kolosserbrief zitieren, aus dem ersten Kapitel, die Verse 13 und 14. Da heißt es, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Christen sind Herausgerettete, sind Versetzte. Manche Übersetzungen schreiben auch Verrückte, nämlich verrückt, ne? Also nicht hier verrückt, sondern verrückt. Aus dem einen Herrschaftsbereich der Finsternis in das Herrschaftsbereich des Sohnes seiner Liebe. Darf ich dich heute Morgen mal fragen, in welchem Herrschaftsbereich lebst du? Wer regiert dein Herz? Auf wessen Stimme hörst du und lässt dich in deinem Alltag bestimmen? Manche haben sich vielleicht gefragt, ja, so Texte, Dämonen austreiben. Das ist doch sowas von unrelevant für die heutige Zeit, zumindest hier im aufgeklärten Westeuropa. Wo erleben wir das? Ich glaube schon, dass es das heute noch gibt. Aber klar, wir erleben das in unserem Kontext, denke ich, so gut wie überhaupt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Dämonen ausgetrieben habe. Das Problem ist nur, ich glaube, wir dürfen hier nicht sagen, aha, da gibt's Menschen, aus welchem Grund auch immer, sind die von dem Teufel besessen und werden gequält. Und alle anderen, denen das nicht geschieht, die haben es ja gut. Die haben es vielleicht gut, dass sie gewisse Arten von Qualen und Besessenheit nicht körperlich und seelisch erleiden. Aber die Problematik ist doch die, dass alle Menschen durch die Bank weg zunächst einmal im Herrschaftsbereich des Satans sind. Getrennt von Gott. Durch die Sünde. Und jeder von uns muss sich die Frage stellen, will ich denn in diesem Herrschaftsbereich weiter bleiben? Oder mache ich es anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten, weil ich nämlich dieses Zeichen erfahren durfte, dass Jesus gekommen ist, der für mich starb und auferstand. Und ich gebe mein Leben vertrauensvoll in seine Hände und lass mich herausziehen aus dem Herrschaftsbereich des Satans, der Finsternis, der Sünde und lebe fortan unter der Herrschaft Jesu. Was Jesus hier beschreibt, das kann heute, jetzt, in diesem Gottesdienst geschehen. Ein Herrschaftswechsel in deinem Leben. Dazu müssen, wie gesagt, keine Zeremonien geschehen. Da muss nicht irgendwie welche magischen Handlungen, bestimmte Worte gesprochen werden. Einzig und allein die rettende Hand Jesu, die ausgestreckt ist. Greifen und dich retten lassen. Und das mit einem Gebet deines Herzens. Es wäre schön, das habe ich in anderen Zusammenhängen auch schon mal gesagt, es wäre schön, wenn das jetzt in diesem Gottesdienst geschehen sollte, wenn Gott Gnade dazu schenkt, dass du anschließend auf eine Person deines Vertrauens zukommst und das sagst. Ich habe eben unter der Verkündigung im Gottesdienst mein Leben Jesus anvertraut. Ich will nicht mehr unter der Macht des Teufels leben. Ich habe genug. Ich will das annehmen, was Jesus mir anbietet. Dennoch eins machen die folgenden Verse deutlich. Nicht nur die direkt von einem Dämon beherrschten Menschen stehen unter der Kontrolle des Teufels, sondern eben jeder Mensch, der sich nicht in die rettenden Arme seines Erlösers geflüchtet hat. Eine Grauzone, ein Niemandsland gibt es hier nicht. Ich war früher beim Bundesgrenzschutz, eine Zeit lang an der innerdeutschen Grenze eingeteilt. Da gab es einen ganz interessanten Streifen. Wenn man an die Grenze kam, waren sichtbar aufgestellte Flöcke mit einer Tafel dran. Sie verlassen, Achtung, Sie verlassen hier das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Grenzzaun der DDR war noch eine ganze Reihe weiter. Und das war so eine Art Niemandsland. Wir als Bundesgrenzschutzbeamte mussten uns an diese Grenze halten. Die DDR-Posten haben das nicht gemacht. Die sind da manchmal munter mit ihren Jeeps in diesem Streife gefahren. Hatten Türen in ihren Grenzeinrichtungen. Und es ist auch schon zu Entführungen deutscher Bundesgrenzschutzbeamter in der damaligen Zeit gekommen, die eben nicht aufgepasst haben und sich in diesem Zwischenland aufhielten. So ein Zwischenland existiert geistlich nicht. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir können nicht so ein bisschen Jesus nachfolgen. Entweder Jesus beherrscht dein Leben oder es beherrscht jemand anders. Und da gibt's nicht große Auswahl. Denn all das, was dein Herz regiert, wird letztendlich auf den Teufel, auf den Satan zurückzuführen sein. Es ist interessant, an der Stelle auch nochmal Johannes 8, die Verse 39 folgende zu lesen. Das gebe ich euch gerne als kleine Hausaufgabe mit nach Hause. Johannes 8, 39 folgende. Da gibt es auch ein ganz interessantes Gespräch zwischen Jesus und den Juden, die ja so stolz von sich behaupten, sie sind Abrahams Nachkommen, Abrahams Kinder. Und Jesus ist ja nie diplomatisch an dieser Stelle. Er sagt, Leute, wisst ihr, wer euer Vater ist? Der Teufel ist euer Vater. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und er ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. Keine frohe Botschaft an dieser Stelle. Aber klare Worte, die letztendlich ja auch nur ein Ziel haben, nachzudenken und umzukehren. Gott Recht zu geben über das, was in meinem Leben stattfindet. Und dann finden wir an dieser Stelle in unserem Text hier zurück zu Lukas 11 noch eine sehr ernste Ermahnung Jesu, die wohl besonders auch den damaligen Schriftgelehrten und Pharisäern galt. Vers 23, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Das Sammeln war eigentlich die ureigene Aufgabe eines Hirten. Was Jesus hier deutlich machen will, Leute, ihr seid eigentlich die, die zuständig sind, das Volk Israel zu sammeln und zu ihrem Hirten zurückzuführen. Das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Vorzubereiten das Volk auf das Kommen des Messias. Ihr seid dazu da, ihnen Wort Gottes wieder beizubringen, lieb zu machen, vorzuleben, sie zur Umkehr einzuladen und selber natürlich vorbildlich voranzugehen. Aber nein. Mit ihrem verhärteten Herz und ihrer Selbstgerechtigkeit taten sie genau das Gegenteil. Sie sorgten für Unkenntnis, für Verwirrung, für Orientierungslosigkeit. Deshalb sagt Jesus auch an anderer Stelle, als er das Volk Israel so sieht, ich habe Erbarmen mit diesem Volk. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Es ist niemand da, der sich wirklich um sie kümmert. Und wenig später, das ist auch im Folgetext in Vers 52, da sagt er, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt die gehindert, die hineingehen wollen. Was gibt es denn Schlimmeres, über Gottes geistliches Bodenpersonal zu sagen als das? In einer weiteren kurzen Gleichnisrede kommt Jesus noch einmal auf die Ausgangsthematik zurück. Er erzählt eine Geschichte von einem bösen Geist, der aus einem Menschen ausgefahren ist. Interessanterweise muss man hier davon ausgehen können, dass das ein strategischer Rückzug war. Nicht eine Austreibung durch die Macht Jesu, weil dieser Geist, als er nichts Besseres findet, beschließt, ach, ich kehre wieder zurück. Ist bei Jesu Austreibungen nie geschehen, dass die Geister wieder in diesen Menschen zurückgekommen sind. Und er zieht umher, findet nichts Neues. Er kehrt zurück, findet alles wunderbar, sauber, vorbereitet, wie eine schön frisch renovierte Wohnung und sucht sich noch 7 weitere, noch schlimmere Geister dazu und zieht dort erneut ein. Und mit dem Menschen, das kann man sich vorstellen, wird es schlimmer, als es vorher der Fall war. Nun, bei den Dämonenaustreibungen durch die jüdischen Exorzisten konnte das durchaus geschehen, dass Dämonen, die ja auch nicht dumm waren, sich darauf einließen und strategisch handelten, Menschen verließen. Aber eine Austreibung durch solch einen jüdischen Exorzisten war nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus hier tat. Wenn Jesus machtvoll dem bösen Geist gebot, dann hatte er zu verschwinden für Zeit und Ewigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass an dieser Stelle den Pharisäern und Schriftgelehrten auch deutlich gemacht wird, Wenn Sie dann mal später an Maria Magdalena oder auch an den besessenen Gadarener denken, in dem eine Legion Dämonen war, dass Jesus die Macht hat, selbst solch einem Menschen zu heilen, zu befreien. Ich glaube, die Warnung hier ist klar. Es geht nicht nur darum, von den satanischen Bindungen frei zu werden, sondern dass sich ein Herrschaftswechsel vollzieht. Das ist ganz wichtig auch für Menschen, die Christen werden wollen. Es geht nicht darum, so ein paar Dinge, ja, die ich vielleicht auch nicht so toll finde und ich weiß ja auch, dass mir das nicht so gut tut, will jetzt keine bestimmten Dinge nennen. Ja, ich werde die mal lassen und ich werde auch zu Jesus beten, dass er mir dazu hilft. Das ist nicht das, was die Bibel von Umkehr und Buße, wie sie das beschreibt. Sondern es muss ein Herrschaftswechsel vollzogen werden, dass in dieser nun aufgeräumten Wohnung ein anderer Herr und Gebieter das Sagen hat, nämlich Jesus. Und wenn dann jemand anders kommen will, ups, schon besetzt, hier habe ich kein Anrecht mehr. Was traust du Jesus in deinem Leben zu? Ich möchte dich einladen, neu seiner souveränen Macht und Herrschaft zu vertrauen und dich ganz und bedingungslos diesem Herrschaftsanspruch zu unterstellen. Es geht nicht nur darum, Jesus als deinen Heiland und Retter kennenzulernen, so wichtig das ist, sondern es geht nicht ohne ihn auch Herr und König deines Lebens sein zu lassen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so manche Dinge, mit denen wir als Christen, und ich schließe mich da ein, noch zu kämpfen haben und immer wieder zu kämpfen haben, dass ein Punkt vielleicht der sein könnte, dass wir vielleicht noch nicht in all diesen Lebensbereichen Jesus gestattet haben, auch hier die Herrschaft anzutreten. Dass wir an dem einen oder anderen Punkt doch noch so selber unsere Stube haben, wo wir uns zurückziehen können, wo wir noch selber so der kleine König sein können, wo wir das Sagen haben. Jesus wünscht sich, dass wir ihn ganz Herr sein lassen, unser Lebenshaus ihm komplett öffnen. Und gerade diese dunklen Zimmer, vielleicht der unaufgeräumte, schmutzige Keller, wo wir sagen, nee, also da musst du ja nicht unbedingt hin. Gerade da will er hin, um da aufzuräumen, um auch da mit seinem Licht Klarheit zu schaffen. Bindungen, Süchte, Verhaltensmuster, die uns letztendlich unser Leben vermiesen, zerstören, diese zu brechen. Er muss letztendlich, um mit einem anderen Bild zu sprechen, in unser Herz und dort sein Werk der Heilung und Veränderung wahrnehmen zu können. Ganz kurz noch zum Schluss. Seine allumfassende Macht und Herrschaft stärkt auch das Vertrauen in sein Wort. Das sollten wir aus diesem Text auch mitnehmen. Dieser nachfolgende Text, dieser kurze Text, mag ja so gar nicht zu dem davor passen. Aber ich glaube, es ist zu Recht an dieser Stelle, weil es nämlich ein passender Gegenentwurf zu den Aussagen der ungläubigen Juden ist und kommt aus dem Mund einer Frau, die zu der Zeit nicht allzu viel zu sagen hatten. Eine Seligpreisung auf Jesu Mutter, auf Maria. Sie ist zu beneiden, sagt diese Frau hier. Und ich denke, dass wir diesen Text auch so verstehen dürfen, dass natürlich diese Aussage zugleich auch die Bedeutung Jesu und seiner Anerkennung durch diese Frau zum Ausdruck kommt. Was antwortet Jesu? Endlich mal jemand, der das erkannt hat? Nein, er sagt, zu beneiden, glückselig sind die, die Gottes Wort hören und er ist in Person vor ihnen, er spricht zu ihnen, er handelt durch sein Reden und es bewahren. Und zu dem Bewahren gehört immer auch das Umsetzen, es dann auch tun. Dazu waren die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht bereit. Aber nur darin lag ihre Rettung, ihn hören und seinem Wort Vertrauen schenken. Nun noch einmal, wie hältst du es mit diesem Jesus? Widerstehst du noch immer seinem Herrschaftsanspruch auf dein Leben und seiner Einladung, dich aus dem Machtbereich der Finsternis zu retten? Oder bist du heute bereit, diesen Herrschaftswechsel zu vollziehen, indem du seinem Reden Vertrauen schenkst, zu ihm umkehrst und heute Rettung erfährst? Aber ich möchte auch an dich noch ein kurzes Wort richten. Der du zu Jesus gehörst, mit ihm unterwegs bist, ist dir klar, dass wir als Nachfolger Jesu nach wie vor in einem geistlichen Kampf stehen? In der Textlesung aus Epheser 6 haben wir das heute gehört. Ja, Satan ist besiegt, aber er ist immer noch aktiv. Und er will auch uns immer noch von dem abhalten, was uns Leben schenkt, was unser Leben ausmacht, nämlich die Nähe unseres Herrn. Er will auch uns immer noch versuchen, durcheinander zu bringen, mit einem unklaren Gottesverständnis, mit einer, ja, Durcheinanderbringen, was ethische Fragestellungen angeht. Da geht es darum, hier hinzugehen und sich da den Kopf wieder freipusten zu lassen, in sein Wort zu schauen und dort zu lesen, was Jesus uns in seinem Wort hinterlassen hat, was Klarheit ist, was Wahrheit ist. Der Teufel kennt unsere Schwächen und nutzt sie schonungslos aus. Doch lass dich nicht durcheinander bringen und entmutigen. Lauf immer wieder neu zu Jesus hin, auch da, wo es Satan geschafft hat, dich wieder zu Fall zu bringen. Jesus lädt auch dich immer wieder ein, umzukehren, ans Kreuz zu kommen und dort dankbar seine Gnade und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Berge dich bei ihm, vertraue auf seinen Sieg, den er für dich auf Golgatha errungen hat. Satan hat kein Anrecht mehr auf dein Leben, wenn du Jesus gehörst. Egal, was er dir einzuflüstern versucht. Schau auf Jesus, schau auf das Kreuz und vertraue ihm. Denn dort entdecken und erfahren wir die tiefe Liebe Jesu. Dieses Lied wollen wir jetzt auch zusammen mit dem Anbetungsteam singen.